SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
An ihm kommt man fast nicht vorbei. Am Schriftsteller von «Der Richter und sein Henker» oder das berühmteste, das er geschrieben hat, «Der Besuch der alten Dame». Der hat sicher schon herausgefunden, gemeint ist der Friedrich Dürrenmatt. Gestern ist es genau 25 Jahre her, dass der Grossautor zu Neuenburg an einem Herzinfarkt gestorben ist. Am 14. Dezember 1990, kurz vor seinem 70. Geburtstag. Wer war der Friedrich Dürrenmatt und was hat uns der grossschweizerische Schriftsteller heute noch zu sagen. Und das geht jetzt in der Sendung «Doppelpunkt» Dürrenmatt, Mensch und Monument. Das von unserem SRF-Literaturredakteur Felix Münger.
Der Friedrich Dürrenmatt. Er war ein Mensch, der wie kaum ein anderer seine Gedanken auf den Punkt bringen konnte. In dem für ihn typischen, hintersinnig ironischen Ton. So wie in dem Radiointerview von 1984.
Die ganze Welt ist eine ungeheure Pulverfabrik. Und in der Pulverfabrik ist etwas nicht standgekommen, das Rauchverbot. Alles schlotet. Ich habe wenig Kontakt mit anderen, ich weiß nicht wieso, vielleicht liegt es an mir. Also, dort bin ich bekannt, dass ich wieder der Mann ist, den ich zulassen kann. Und ich lasse viel nicht zu, weil es mir langweilt. Da denke ich halt meine Sache. Das ist schon die beste Art. Mir bleibt, wenn man nicht zulässt, wenigstens höflich. Mir ist immer weniger Zeitungen. Gar keinen Sinn. Wenn ich aus dem Fenster schaue, weiss ich, dass es noch da steht. Man kann sich wirklich heute zu Tod ärgern. Und es hat gar keinen Sinn, sich zu Tod ärgern. Also es ist besser, man lacht sich dann wenigstens zu Tod. Wenn man zwischen zwei Todesarten kann wählen kann.
Der Friedrich Dürrenmatt gilt heute als einer der grössten Schweizer Schriftsteller. Geboren wird er am 5. Januar 1921 zu Konolfingen im Emmental. Sein Vater ist Pfarrer, ein introvertierter, stiller Gelehrter. Ziemlich das Gegenteil davon ist seine Mutter, eine energische Dame und eine, die das Talent hat, um Geschichten zu erzählen. Sie hat ihm aus der Bibel in einer packenden Art erzählt, die er seiner Lebtag nie mehr vergessen hat, hat Friedrich Dürrenmatt später einmal gesagt. 1935, der Friedrich Dürrenmatt ist 14, zügelt die Familie auf Bern. Er fühlt sich als Einzelgänger, als Aussenseiter. Er fliegt aus dem Gymnasium. Seine Noten sind schlecht und er ist erst noch aufsässig. Die Eltern schicken den renitenten Teenager auf ein Privatgymi. Und mit Ach und Krach schafft er im Sommer 1941 die Matura. Die Schulzeit, sagt er später, sei eine der übelsten Zeiten von seinem Leben. Er will Künstler werden. Nur soll er es als Kunstmaler oder als Schriftsteller probieren. Er schwankt hin und her und irgendwann entscheidet er sich fürs Schreiben. Aber sein ganzes Leben hat er immer auch gemalt. Zuerst jetzt aber fängt der 20-jährige Dürrenmatt zu Bern an zu studieren. Literatur und später Philosophie. 1946 bricht er ab. Im gleichen Jahr heiratet er die Schauspielerin Lotti Geissler. Der Friedrich Dürrenmatt probiert es jetzt als freier Schriftsteller. 1947 kommt der Sohn Peter auf die Welt, 1949 die Tochter Barbara und nochmal zwei Jahre später das dritte Kind, Trud. Die Familie muss finanziell unendurch. Der Friedrich Dürrenmatt schuftet wie ein Berserker. Er schreibt Theaterstück, das erste mit dem Titel «Es steht geschrieben». Weitere folgen. Dazu kommen mehrere Hörspiele und für die Zeitschrift Beobachter zwei Kriminalromane Fortsetzungen, «Der Richter und sein Henker» und «Der Verdacht». Aber das Geld bleibt knapp. 1952 zieht die Familie in ein Haus im Vallon de l'Ermitage, ein idyllischen Ort oberhalb von Neuchâtel. Das Geld für die Hypothek muss sich der Friedrich Dürrenmatt bei Verleger pumpen, als Vorschuss. Aber er hat jetzt ein Privatsreich, das er arbeiten kann und wo er dann 38 Jahre lang bis zu seinem Tod 1990 drin wohnen bleibt. Friedrich Dürrenmatt, sein Wohnhaus oberhalb von Neuchâtel, ist heute eine öffentliche Gedenkstätte für den grossen Schweizer Schriftsteller und Maler, Centre Dürrenmatt. Das alte Wohnhaus mit dem Garten, wo richtig Stadt- und Neuenburgersee steil abfällt, ist vor ein paar Jahren ergänzt worden mit einem Neubau vom Star-Architekt Mario Botta. Die Idee vom Centre Dürrenmatt: Man möchte mit Ausstellungen und Veranstaltungen die Erinnerung an grosse Schriftsteller wach behalten. Wir sind zu Besuch am Centre Dürrenmatt. Es ist laues Wetter an dem Tag Ende September. Wir stehen auf der Terrasse vor dem Friedrich Dürrenmatt im Wohnhaus, an einem nüchternen Steinbau mit heller Fassade und mit weissen Fensterläden. Die strahlen im Sonnenlicht. Auf der einen Seite angebaut ist ein moderner, monumentaler Steinkubus, der Botta Neubau. Und auf der anderen Seite, weiter hinten im Garten, sieht man durch Büsche auf ein zweites Wohnhaus, das der Schriftsteller später dazu gebaut hat. Wir treffen den Michael Fischer. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centre Dürrenmatt und er hat sich intensiv mit dem Leben und Werk von dem Schriftsteller beschäftigt. Ein Künstler, der ihn schwer beeindruckt, sagt er.
Es ist eigentlich vor allem sein Humor, der mich schon immer sehr fasziniert hat, und seine unerschöpfliche Fantasie, die er auch hat. Und ich denke, er war wirklich ein sehr produktiver und kreativer Autor gewesen, wo in verschiedensten Formen eigentlich auch das hat können ausleben, die Fantasie und den grotesken Humor, den er hatte.
1952 ist der Friedrich Dürrenmatt hier hergezogen. Er war ein Deutschschweizer, jetzt ist er hier in die Romandie gekommen. Was hat ihn da dazu bewogen?
Wenn man ihn gefragt hat, warum er eigentlich auf Neuchâtel gezogen ist, hat er an die lapidare Antwort gegeben, weil sie einen Bahnhof hat. Aber es ist so, dass er in Liegerz gewohnt hat mit seiner Familie am Bielersee und hat eigentlich dort in einer sehr engen Wohnung gelebt. Und wo dann sein drittes Kind, Trud Dürrenmatt, auf die Welt kam, ist dann einfach die Wohnung ist zu eng gewesen und er hat sich etwas anderes gesucht und hat eigentlich per Zufall dann das Inserat hier in Neuenburg gefunden. Und dass er nachher dann wirklich 38 Jahre hier geblieben ist, zeigt sicher, dass er sich hier sehr wohl gefühlt hat und ich auch eigentlich eine Art des Refugium gefunden hat, wo er in Ruhe hat können an seinem Werk arbeiten.
Wie hat denn der Friedrich Dürrenmatt eigentlich geschrieben? Kann man das hier irgendwo in der Nähe gerade sehen?
Ja, also wir können jetzt gerade hier in die Cafeteria reingehen, die sich gerade hier bei der Terrasse befindet. Und das war eigentlich sein Atelier, wo er wirklich an seinen literarischen Werken und seinen Bildern gearbeitet hat.
Das ist heute eine Cafeteria, dann gehen wir doch mal schauen. Es geht hier durch die Balkontüre rein, von der Terrasse ins Innere. Da sind gerade ein paar Besucherinnen und Besucher da. Michael Fischer, wie hat denn Friedrich Dürrenmatt geschrieben?
Er war sehr fleissig, hat ständig an seinen Werken gearbeitet. Es war auch ein mühsames Herstellen von der Sprache. Also er hat seinen Text immer mehrmals geschrieben, hat immer wieder auch seine Texte abgeschrieben und wieder korrigiert, hat wieder etwas ergänzt. Also von seinen Werken existieren meistens vielfache Fassungen. Von jedem Theaterstück hat er sicher 10 Fassungen hinterlassen. Also es war wirklich ein Arbeitstier, ein Schwerstarbeiter, der jeden Tag fast seinen Text weitergeschrieben hat.
Man weiss ja auch, dass der Friedrich Dürrenmatt auch mit seiner Gesundheit gekämpft hat, Diabetes. Hat er manchmal einfach auch zu viel geschafft?
Ja, sicher hat er sich zum Teil übernommen. Also ich denke, gerade in dieser Phase, Ende der 60er Jahre, als er in der Direktion des Basler Theater mitgeschafft hat, dort hat er sich Hals über Kopf in das Unternehmen von dem neuen Theater reingestürzt und hat sich so verausgabt, dass er nachher einen physischen Zusammenbruch hatte.
Der Friedrich Dürrenmatt hat sich aber immer wieder aufgerappelt. Als Schriftsteller hat er geschafft, als Maler. Man sieht hier in dieser Cafeteria Bilder aufgehängt, die ihn als Maler zeigen. Sie sind in der Zwischenzeit mit mir zusammen zu einer ganz speziellen Ecke in dieser Cafeteria gelaufen, nämlich zu einem WC. Und das WC ist bunt ausgemalt. Ich nehme an von Friedrich Dürrenmatt.
Genau, also er hat sich eigentlich sehr gerne immer mit seinen eigenen Bildern umgeben. Er hat schon als Student im Haus von seinen Eltern die ganze Wand von seiner Mansarde angemalt. Nachdem er hier in Neuchâtel gelebt hat, hat er auch sein WC ausgemalt mit farbenfrohen, grotesken Fratzen. Also man sieht zum Beispiel an der Decke hier die Menschen mit weit aufgerissenen Augen, die einem anstarren, während man auf dem WC sitzt. Ganz viele verstümmelte Menschen mit abgetrennten Körperteilen und Fabelwesen, irgendwelche Rhinoceros und andere Ungetüme. Und er hat dieser Toilette den Namen gegeben, die Sixtinische Kapelle.
also Sixtinische Kapelle in Anlehnung an Vatikan. Wie hat denn Friedrich Dürrenmatt seine Familie darauf reagiert, seine Frau Lotti und seine drei Kinder, wenn da Luther so groteske Figuren einem beim aufs WC gehen begleitet haben?
Ich denke, die sind nicht mehr wirklich schockiert gewesen. Die haben ja gewusst, mit wem sie es zu tun haben. Und denke, nie eine andere Arbeit gemacht als schreiben. Hat damit sein Leben verdient. Hat aber gleichzeitig auch immer weiter gemalt.
Woher ist denn das schriftstellerische Talent gekommen?
Also ich denke schon, dass er von Natur aus eine Begabung hatte zum Schreiben und hat dann aber auch eigentlich längere Zeit gebraucht, bis er seine eigene Sprache gefunden hat als Schriftsteller. Er hat viele Bücher gelesen aus der Bibliothek von seinem Vater, war begeistert gewesen, auch von diesen Bildbänden, die er dort entdeckt hat. Und viele von diesen Themen, die er dort schon aufgegriffen hat, hat er nachher später auch in seinem Werk umgesetzt. Und zu dem Zeitpunkt, wo er nachher sein erstes Stück fertig geschrieben hat, «Es steht geschrieben», wo nachher im Schauspielhaus uraufgeführt worden ist, das ist eigentlich der Moment gewesen, wo er gewusst hat, ich werde ein Schriftsteller. Wo er wirklich das erste Mal seine eigene literarische Sprache gefunden hat. Obwohl er eigentlich überhaupt noch nicht viel publiziert hat in dem Moment, hat er einfach die Gewissheit gehabt, dass er selber schreiben kann und dass er das zu seinem Lebensinhalt machen
will. Michael Fischer, wir sind an dem Ort, wo die jetzt Kantine ist, wo der Friedrich Dürrenmatt geschrieben und gemalt hat. Jetzt möchten wir dort hingehen, wo der Friedrich Dürrenmatt war, wenn er sich ausgerubt hat. Wohin gehen wir?
Ja, ich denke, in seinem zweiten Haus hat er nachher später sein Atelier gehabt. Also, als er sein zweites Haus gebaut hat, hat er sein Atelier gezügelt in das zweite Haus und dort hat er dann auch gelebt, mehrheitlich. Dann können wir gerade hier durchs Haus und durch den Garten zum zweiten Haus raufgehen.
Das zweite Wohnhaus steht etwa 100 Meter neben dem alten Wohnhaus. Der Schriftsteller konnte es in dem Moment bauen, wo er endlich zu Geld gekommen ist. Nach Jahren, wo er und seine Familie knapp durchhaben müssen. Der Moment ist 1956. Hier, am 29. Januar, wird die tragische Komödie «Der Besuch der alten Dame» in Zürich am Schauspielhaus Ur aufgeführt, mit der Therese Giese und dem Gustav Knut in der Hauptrolle. Die alte Dame schlägt beim Publikum ein und macht den Friedrich Dürrenmatt auf einen Schlag berühmt. Es ist sein Durchbruch als Schriftsteller. Das Stück wird schon bald in der halben Welt gespielt. Zu Berlin, zu London, zu Stockholm, zu Paris, ja sogar an einem Theater am Broadway in New York. Ein bisschen später gibt es erste Verfilmungen. Eine davon mit Ingrid Bergmann und Anthony Quinn in der Hauptrolle. Der Friedrich Dürrenmatt als Weltstar. Der Besuch der alten Dame gehört zu den Theaterstücken von Friedrich Dürrenmatt, die am meisten aufgeführt werden. Und es kommt auch heute immer wieder auf die Bühne. Letzten Freitag zum Beispiel hat im Schauspielhaus Zürich eine Neuinszenierung von dem Klassiker Premiere gehabt. Und auch am Theaterorchester Biel Solothurn ist die alte Dame im Moment auf dem Programm. Es ist ein Abend im November, kurz nach der 7. Wir sind im Foyer vom Stadttheater Solothurn. In einer guten Viertelstunde geht die Vorstellung «Der Besuch der alten Dame» los. Unter den Gästen im Foyer ist eine Matura-Klasse von der Kantonsschule Solothurn. Sie ist mit ihrem Deutschlehrer Beat Jung da. Er hat das Stück mit seinen Schülerinnen und Schülern im Unterricht gelesen, sagt er. Die Lektüre sind bei den Jugendlichen gut angekommen und darum gehen wir das Stück jetzt auch noch im Theater schauen.
Die Schüler spüren ab der ersten Seite die Aktualität von dem Stück, oder? Weil es geht um die Bestechlichkeit des Menschen. Und die Schüler, die schauen die Zeitung, die merken, was in der Welt läuft. Und Bestechlichkeit, siehe FIFA, ist beispielsweise ein grosses Thema heute in unserer Gesellschaft.
Jetzt ist es ja so, dass die alte Dame ein Klassiker ist von der Schullektüre, könnte man sagen. Ist ja eigentlich Standard an den Mittelschulen, seit langem schon. Aber woran liegt das?
Ich glaube, Dürrenmatt ist es gelungen, dass er da ein zeitloses Thema will, Mensch und Geld und Korrumpierbarkeit vom Mensch. Das sind Themen, die eigentlich die Menschheit ja, schon lange begleiten. Und aus dem Grund habe ich das Gefühl, wird das Stück für jede Zeit wieder aktuell sein. Ich meine, ich denke, die 20 Jahre hat das Stück womöglich wieder eine andere Aktualität.
Ein zeitloses Stück, sagen Sie, Beat Jung. Was haben Sie denn konkret gemacht mit Ihren Schülerinnen und Schülern im Umgang mit dem Werk?
ich habe den Fokus gehabt, dass das Stück ein Mix ist, eben zwischen tragischen Elementen und komischen Elementen. Und da sind wir auf Fragen eingegangen, wo der Dürer Mattau darüber nachgedacht hat, ja, kann man heute überhaupt noch Tragödien schreiben? Wieso muss man heute ausschließlich laut Dürer Matt, gibt es eigentlich nur noch Komödien als Form? Das sind Fragen, die wir behandelt haben. Also der Dürer Matt wird immer aktuell bleiben. Ich glaube, ihm ist mit dem Besuch von der alten Dame wirklich ein Stück gelungen, wo ein Klassiker schon ist und meiner Meinung nach auch ein Klassiker wird bleiben.
Der Lukas und Lia, beide 18, sind im Beat Jungs in einer Deutschklasse.
Also ich finde es ein sehr interessantes Stück, einfach weil es sehr aktuelle Themen aufgreift, wie zum Beispiel der Kapitalismus. Die Frage, wie sehr ist man käuflich, wie sehr ist die Welt käuflich, was kann man sich aber auch nicht kaufen. Und darum finde ich das ein sehr interessantes Stück.
Und auch die Frauenthematik finde ich zum Beispiel persönlich sehr interessant, weil halt eine sehr starke Frau, die auch zum Teil ausgebeutet worden ist, halt auch aktuell ist und es interessiert mich als Frau natürlich, ja, für Mann auch. Aber ja, es hat mir allgemein sehr gefallen, auch mit der Schulthematik und so.
Auf was freuen die Reihe am meisten heute Abend? Auf eine Figur oder eine gewisse Szenen oder was ist es?
Die alte Dame, also wie die eigentlich aussieht, weil wir haben die wirklich angeschaut im Unterricht. Es ist aber sehr verschieden inszeniert worden und es war wirklich spannend gewesen, wie sie manchmal aussieht wie eine Furie und manchmal ganz fein und ja, es ist wirklich spannend.
Ich freue mich sehr auf die Szene, wo der Alfred Ill von den Güldner verurteilt wird und wie sie das inszenieren, nachher wie sie das Urteil vollstrecken.
Jetzt geht es Ihnen in den Theatersaal. Die Vorstellung fängt an.
Meine Damen und Herren! Ist Güllen, der Name einer kleinen Stadt.
Die Szenerie ist der Bahnhof von Güllen, eine Kleinstadt. Aber sie ist wirtschaftlich völlig am Boden, völlig verarmt. Jetzt aber gibt es Grund zur Hoffnung. Eine gewisse Claire Zachanassian kommt auf Besuch.
Bin ich in Güllen? Ich erkenne das traurige Nest.
Die Claire Zachanassian ist in Güllen aufgewachsen. Vor über 40 Jahren ist sie fort und sie ist in der weiten Welt draussen Multimilliardärin geworden. Die Güllener hoffen auf einen finanziellen Zustupf von der alten Dame. Und tatsächlich, sie bietet der Stadt Geld an. Viel Geld, 1 Milliarde. Unter einer Bedingung. Jemand muss einen der Güllener ermorden, den Alfred Ill. Sie wolle sich so Gerechtigkeit kaufen, sagt Claire Zachanassian.
Gerechtigkeit für 1 Milliarde!
Jetzt kommt aus, dass der Alfred Ill in jungen Jahren Claire Zachanassian, sie ist hier noch eine junge, rothörige Stadtschönheit gewesen, geschwängert hat. Er hat damals dann aber jede Verantwortung abgestritten. Die Claire Zachanassian hat fort müssen und ist im Elend gelandet, bis ihr Leben auf das Mal eine Wende genommen hat und sie ist dann unendlich reich geworden. Die Güllener lehnen die Bedingung der alten Damen ab. Wenigstens für den Moment. Weil je mehr Zeit verstricht, desto mehr kippt in der Kleinstadt Stimmung. Bis am Schluss die Güllener den Alfred Ill in einer gespenstischen Szene tatsächlich umbringen. Und die alte Dame stellt der Stadt, wie versprochen, den Scheck über 1 Milliarde aus. Das Publikum strömt aus dem Saal. Auch die Lia und der Lukas.
Mir hat es sehr gut gefallen. Also ich habe es extrem gut umgesetzt gefunden und ich habe es einfach genossen.
Es war eine sehr eindrückliche Aufführung, auch für mich. Ich, wo in der ersten Reihe bin gesessen, ist sehr viel auf mich zugekommen, sehr viele Emotionen übergekommen. Auch das Schauspiel, das auf der Bühne passiert, ist wirklich sehr nahe gegangen und das war wirklich sehr beeindruckend.
Du bist ja vor allem darauf gespannt, wie der Mord am Schluss am Alfred Ill inszeniert wird. Bist du zufrieden?
Bin ich sehr zufrieden. Es ist wirklich, wie ich mir es vorgestellt habe, so ein Mord, den niemand gemacht hat, aber wiederum alle die Schuld sind. Es ist wirklich eine gelungene Inszenierung, würde ich mal sagen.
Und du, Lia, bist vor allem gespannt gewesen auf die Umsetzung der alten Dame. Wie ist sie dir reingekommen?
Ja, ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht rote Haare hatte, aber sonst war sie sehr überzeugend gewesen.
In der satirisch zugespitzten Handlung von «Der Besuch der alten Dame» zeigt sich das Grundelement, das praktisch das ganze Schaffen von Friedrich Dürrenmatt durchzieht, die Groteske. Das Übersteigern von einem Sachverhalt, das Verzehren und Verfremden, und zwar so fest, dass man ihn fast nicht mehr erkennt, dass man wegen der Widersinnigkeit und der Absurdität, die einem gezeigt wird, lachen muss, aber einem das Lachen dann oft mal im Hals stecken bleibt, weil man merkt, dass da ja die Welt gezeigt wird, wie sie wirklich ist. Eins von Friedrich Dürrenmatt seinen Lieblingsbilder, um die Groteske zu zeigen, ist das Labyrinth. Der Mensch, der sich in den Widersinnigkeiten verliert, den Ausgang nicht mehr findet und eine Panne nach der anderen baut. Der Mensch, der den Krieg verhindern will, indem er immer mehr Waffen baut. Der Mensch, der immer mehr Wohlstand anhäuft und dabei die Umwelt zerstört. Der Mensch, der vermeintlich für eine bessere Welt kämpft und dabei immer neue Ungerechtigkeiten in die Welt setzt. Mit dem Erfolg von «Der Besuch der alten Dame» von 1956 rollt im Haus Dürrenmatt erstmal so richtig der Rubel. Der Schriftsteller mit der chronischen Geldsorge kann sich in seinem Garten jetzt ein zweites Haus bauen. Und er lernt mit 35 Autofahren. Er leiht sich ein Chevrolet zu und er geniesst es damit, durch die Gegend zu fahren. 1962 leitet Friedrich Dürrenmatt auf seinen Erfolg im Theater noch mal einen drauf. «Die Physiker» kommt auf die Bühne. Es geht hier zur Zeit vom Kalten Krieg und vom nuklearen Wettrüsten um die Verantwortung, die die Wissenschaftler haben für die Erhaltung der Schöpfung. Darf ein Physiker, der die Atombomben erfindet, seine Entdeckung überhaupt publik machen? Oder müsste er sie geheim behalten, weil die Menschen nicht damit umgehen können? «Die Physiker» wird zum Mega-Erfolg. Nur schon in Deutschland wird das Stück gleichzeitig auf über 50 Bühnen gespielt. Der Dichter aus Neuenburg ist jetzt auf dem Höhepunkt von seinem Ruhm. Im Laufe der Jahre schreibt er eine ganze Reihe von weiteren Theaterstücken und Prosawerken. Mit denen hat er nie mehr den gleichen Erfolg. Aber sein Ruf als grosser Dichter und Denker bleibt. Der Friedrich Dürrenmatt wird in über 40 Sprachen übersetzt und es werden mehr als 65 Filme gedreht nach seinem Stoff. Von einfach gemachten Studiofilmen bis hin zu aufwendigen und teuren Hollywood-Produktionen. Zurück am Centre Dürrenmatt zu Neuenburg, einem Haus, wo der Friedrich Dürrenmatt fast 40 Jahre gelebt hat. Der Dürrenmatt-Experte Michael Fischer und ich sind in der Zwischenzeit beim zweiten Haus vom Schriftsteller angekommen, wo er sich 1965 gebaut hat. Auch das Steinhaus wirkt herrschaftlich und hat eine ausladende Terrasse. Wie wichtig sind ihm, einem Weltbürger, Haus und Garten gewesen?
Also ich denke, es ist interessant, dass der Friedrich Dürrenmatt, der eigentlich wirklich einen universellen Geist hatte und auch weltweit eigentlich bekannt worden ist, dass er gleich eigentlich so lokal verwurzelt war. Es ist erstaunlich, er hat nie im Ausland gelebt, er ist immer in der Schweiz geblieben.
Wieso?
Ich denke, er hat das einfach nicht gebraucht. Es ist auch so, dass er eigentlich seine Literatur ist nicht eigentlich aus der Beobachtung der Welt entstanden, sondern eigentlich durch seine Fantasie. Also eigentlich Bilder, die er beschreibt oder die er auch gemalt hat, sind eigentlich aus dem Inneren herausgekommen. Und er hat eigentlich vielleicht das, was er erlebt hat, durch seine Fantasie umgewandelt. Es war eigentlich nicht der Antrieb von seinem Schreiben, dass er beobachtet hat, was in der Welt passiert, sondern hat das aufgenommen durch das Erleben und hat es nachher umgewandelt in seiner Fantasie.
Und die Fantasie, die hat er in seinem schriftstellerischen und malerischen Werk ausgelebt, im neuen Atelier ab 1965. Und da hat er mit seiner doch beachtlichen Familie, mit seinen drei Kindern und seiner Frau, der Lotti Geissler, gelebt. Was wissen Sie über die Ehe zwischen der Lotti Geissler und dem Friedrich Dürrenmatt? Ist die glücklich gewesen?
Sie hatten sehr eine enge Bindung gehabt. Und wo sie gestorben ist, ist der Friedrich Dürrenmatt auch in eine tiefe Krise gefallen.
Aber schon ein gutes Jahr später, 1984, hat er dann die Schauspielerin und Filmemacher Charlotte Kerr geheiratet. Ja. Und sie hat dann nachher auch da gewohnt. Warum hat er denn so schnell wieder geheiratet?
Ich denke, es war wirklich eine existenzielle Krise gewesen, damals, als Lotti Dürrenmatt überraschend gestorben ist, 1983. Und es war dann so gewesen, dass die Charlotte Kerr, sie ist Journalistin und Filmemacherin gewesen, sie hat ein Porträt gedreht über den Friedrich Dürrenmatt. Und es ist sehr einfühlsam, das Film ist das Porträt, das sie gemacht hat. Und während der Dreharbeiten sind sie sich dann näher gekommen, haben sich verliebt und haben, wo der Film noch abgeschlossen war, geheiratet.
Wir stehen jetzt vor dem zweiten Haus auf dem Anwesen Dürrenmatt, das er gebaut hat. 1956 besucht der alten Dame und dann sicher 1962 das Drama «Die Physiker». Er ist dann zum Millionär geworden. Wie hat das der Friedrich Dürrenmatt verändert?
Er hat schon immer einen sehr lockeren Umgang mit dem Geld. Er war auch grosszügig von Natur aus. Hat auch nachdem, wo er das Geld hatte, hat er auch andere Kollegen, die eben vielleicht mit dem Schreiben nicht so viel Geld verdient haben wie er, unterstützt. der Wohlstand ist allmählich dann eingezogen. Es ist nicht von einem Tag auf den anderen gewesen, aber hat sich natürlich dann etwas können leisten. Hat sich zum Beispiel einen grossen Weinkeller angelegt mit exquisitem Bordeaux.
Und wenn wir da durchschauen, das Gebüsch, da sehen wir so gerne einen Swimmingpool. Also Friedrich Dürrmatt hat sich einen Pool gebaut.
Genau, er hat sich einen Pool gebaut, wo er auch drinnen gerne gebadet hat mit seinen Kindern. Und es gibt auch lustige Anekdoten. Er hatte auch immer viele Hunde gehabt. Zum Teil sind sie ziemlich umgezogen und teilweise sogar bissig gewesen. Und der eine Hund war so gewesen, es ist ein schwedischer Journalist auf Besuch gekommen, um ihn zu interviewen, und er ist dann gebadet und der Hund hat ihn einfach nicht mehr aus dem Becken rausgelassen, dass er wirklich mehrere Stunden in dem kalten Wasser verharren und fast verfroren ist.
Und der Herr Hausherr hat es nicht gemerkt?
Nein, der war irgendwie anders beschäftigt gewesen.
Sie sagen, er hat einen Weinkeller gehabt, er hat einen Pool gehabt, er hat da Journalisten empfangen. Wie muss man sich den Friedrich Dürrmatt vorstellen, jetzt als erfolgreicher Autor, als Klassiker schon fast zu Lebzeiten? Ist das so der Dichterfürst gewesen, der da Hof gehalten hat, und man ist dann zu ihm gekommen?
Er ist mit seinen grossen Erfolgen wirklich zum Klassiker zu Lebzeiten geworden. Und das war für ihn natürlich ein Segen gewesen. Auch eben geldmässig hat er sehr viel noch damit verdient. Aber es war auch ein Fluch gewesen, weil er halt oft auf die wenigen Bestseller reduziert worden ist. Wir haben einfach die alte Dame, die Physiker, vielleicht der Kriminalroman «Der Richter und sein Henker» kennt. Und alles andere, was er geschrieben hat, haben wir eigentlich nicht so gross zur Kenntnis genommen.
Aber hat es denn gelegen, dass man das nicht so zur Kenntnis genommen hat?
Es hat damit zu tun gehabt mit 1968, mit der Politisierung von der Gesellschaft und vom Theater. Er hat sich geweigert, die linke Ideologie mitzumachen, und ist durch das dann für viele einfach abgeschrieben gewesen. Und das hat ihn aber auch ausgezeichnet, dass er halt eben wirklich so ein Querdenker war, der sich nicht mit der herrschenden Ideologie arrangiert hat, sei es von links oder von rechts. Und durch das ist er noch dann auch ein bisschen weggekommen vom Theater und hat sich noch dann eigentlich mehr zurückgezogen in sein Prosawerk und hat auch viel gemalt und hat mehr hier in seinem Dürrmatt-Reich in Neuchâtel gelebt. Er hat eigentlich immer versucht, seinen eigenen Weg zu gehen, und damit ist er sich auch treu geblieben bis zum Schluss.
Der Friedrich Dürrmatt hat sich immer wieder geäussert mit zeitkritischen Kommentaren. Kann man das auch irgendwo erleben, hier auf dem Gelände?
In seinen Reden und in seinen Essays, aber auch in seinem Bildwerk hat er ab den späten 60er Jahren zum Teil sehr pointiert auf die Schweiz und die Schweizer Politik Stellung bezogen. Und eines von diesen schönen Bildern, die wir in der Ausstellung haben, können wir jetzt gerade zusammen anschauen.
Da bin ich gespannt drauf. Es geht hier zurück über die Terrasse und dann die Stege durchab.
Der Weg geht zurück durch den grossen Garten, innen ins alte Wohnhaus. Unterwegs treffen wir die jüngere Tochter von Friedrich Dürrmatt, Trud Dürrmatt. 64 ist sie. Sie ist Künstlerin, Musikerin, Malerin, Autorin. Ursprünglich hat sie Gesang studiert, hat dann aber hier in den 70er Jahren in der Schweiz keine Stelle gefunden. 1980 ist sie in die USA ausgewandert, auf Florida. Dort hat sie über 20 Jahre gelebt. 2003 ist sie zurück in die Schweiz gekommen. Sie wohnt heute in Bern. Immer einmal wieder ist sie aber auch im Centre Dürrmatt unterwegs, auf dem Gelände von ihrem Elternhaus. Trud Dürrmatt nimmt uns mit in die alte Bibliothek, in die von ihrem Vater. Es ist ein heller Raum, rund um ein Büchergestell mit Hunderten von Bänden, Klassiker aus aller Welt, viel Literatur aus dem 20. Jahrhundert, Lexika. In einem Ecke steht ein Sofa. Man sitzt an und Trud Dürrmatt lässt ihre Gedanken schweifen. Erinnerungen an ihre Kindheit, an ihren Vater, ihre Mutter Lotti, ihre älteren Geschwister, die Barbara und den Peter.
In dieser Bibliothek, da hier, an dem Ecke, wo wir jetzt sitzen, hat man immer Kaffee getrunken nach dem Essen. Da sind wir alle zusammen gesessen. Und dort, ganz am Ende vom Raum, war ein Klavier, ein Steinway. Später habe ich immer auf dem Klavier gespielt. Wenn alle weg waren, manchmal habe ich die Television geschaut, also, dann habe ich dort auf dem Klavier gespielt und Klavier geübt und auch viel gesungen dort hier. Meine Mutter war natürlich die, die mir gezogen hat, die am meisten zeigt, was uns Kinder angeht. Mein Vater war nicht glücklich, weil er gerne Mickey Mouse gelesen hat. Wenn ich heimgekommen bin, hat er immer in meinen Taschen umeinander gewühlt, hat immer schauen. Und er hat sich geärgert, weil er gerne Comics. Aber ich habe es überhaupt nicht verheimlicht, aber er hat sich aufgeregt, weil er dachte, dass sie es hätte. Ich glaube, das hätte er gar nicht gekannt, oder? Ich habe es dann gleich gelesen. Ich habe ihm einfach gesagt, ich lese, was ich will, und das ist mein gleich, was du denkst. Auch wenn du der grosse Schriftsteller bist, aber ich lese, was ich will. Das ist meine geistige Freiheit, du hast da nichts zu sagen. Meine Mutter hat Sachen gepflanzt, wie so Erdbeere oder ich weiß nicht, so Brombeere-Zeug. Es hat immer geheißen, wir dürfen die nicht essen. Ich habe das aber sehr gerne gehabt, dann wollte ich halt manchmal schnauken. Und dann habe ich aber etwas gehört und dann habe ich mich versteckt. Weil es war ja verboten, habe ich mich versteckt. Und dann sehe ich meinen Bruder und meine Schwester, die zwei. Und die zwei sind auch gegangen. Und plötzlich hören die etwas, wieder etwas. Und dann sind die sich versteckt. Die haben mich aber nicht gesehen, aber sie haben sich versteckt. Und nachher ist da mein Vater. Und was macht er? Der tut alles. Ich habe mich nicht so kennengelernt. Das Bild, der Herr autoritäre Vater da, der auch noch gesagt hat, Kinder, das denn nicht essen, was das Lotti sagt. Und so, nicht? Und so mit dem Finger, weisst du, uns noch ermahnt und so, aber er selber heimlich geht das so gemaschen. Das war lustig gewesen. Viel hat man von ihm natürlich nicht gehabt, aber wenn er eine gute kreative Phase hatte, hat man mit ihm jeden Unsinn machen können, hat man mit ihm joggeln und er war ein sehr guter Joggli-Mensch gewesen. Aber wenn er halt Ängste hat müssen schreiben, nicht wenn es darum gegangen ist, um zu korrigieren, wenn es darum gegangen ist, um jeden Satz, der hat einfach müssen ruhig sein, man den gar nicht dürfen stören. Und natürlich, ich sehe ihn mehr im Büro. Aber meine beste Erinnerung war, weiss ich noch, als ich mich manchmal in seinem Büro versteckt habe, nur beobachtet. Und der hatte so ein Tonband, wenn er seine Stücke, und dann hat er das laut gelesen. Und dann hat er so Gebärden gemacht, oder hat er so mit sich selber geredet, wenn er denkt, hätte ich gemerkt, dass ich dabei bin. Und für mich ist er immer so ein bisschen, ist jetzt ein Ungeheuer, oder ist er jetzt, lieber Papi, muss ich Schiss haben vor dem? Das ist ja schon ein merkwürdiger Vater, das habe ich gedacht. Ich habe nicht so verstanden, was er dort macht. Oder? Und meine Eltern sind manchmal für Monate weg. Die sind manchmal irgendwo Regie geführt, weil man die Eltern so lange nicht gesehen hat. Und nur diese Kindermädchen. Ja. Ich habe viel einfach die Eltern vermisst. Ich habe es halt nicht verstanden. Je erfolgreicher die Eltern werden, umso weniger haben sie Zeit für die Kinder, wird es problematisch. Meine Mutter hatte ein sehr anstrengendes Leben als Partnerin von meinem Vater. Oder? Mein Vater hat viel zu Nacht gearbeitet oder auch durch den Tag. Und nachher hat er zu Nacht alles mit ihr müssen beschreiben, was er durch den Tag geschrieben hat. Dann hat es Diskussionen gegeben. Der Vater, der natürlich sehr viel schreibt und alles muss besprechen, wissen Sie, das ist seelisch sehr anspruchsvoll, die Arbeit, die er gemacht hat. Und das hat ja meine Mutter natürlich auch seelisch sehr beansprucht. Und manchmal hat er ja fast nicht geschlafen und hat manchmal die ganze Nacht mit ihr diskutiert. Und dann am Tag durch, hat sie natürlich irgendwann halt auch schlafen müssen. Er hat immer geschafft, dass sie geschlafen durch den Tag, oder? Und dann war es immer so, wenn es meiner Mutter mal nicht gut ist gegangen, wenn meine Mutter Depression hatte, dann hat der Vater gerade gelitten auch, oder? Dann, wenn der Vater gelitten hat, das war für meine Mutter ein Druck gewesen. Dann hat sie noch runtergezogen und manchmal hat auch der Vater sie auch runtergezogen. Kein Mensch kann für Monate, Monate arbeiten und vielleicht nur 3-4 Stunden schlafen. In der Schule, da bin ich das Bonzentöchterli gsi und die verwöhnt ist. Und wenn halt mein Vater mit seinem grossen Wagen mich dort angebracht hat, haben sie mich natürlich ausgelacht oder haben mich ein gemobbt. Mit 16 bin ich in Stuttgart gsi und dort hatte ich meine erste Gesangsstunde gehabt. Also in Stuttgart 4 Jahre und dann 2 Jahre in München. Ich habe dort kein Engagement bekommen. Man musste halt auch ein bisschen, hat vielleicht ein bisschen etwas bezahlt. Aber meine Eltern wollten das nicht so machen. Sie haben noch gedacht, wenn ich gut genug bin, dann komme ich durch. Haben sie gesagt, jetzt musst du selber schauen. Wenn ich dann natürlich sehe, andere, die gesponsert werden und die unterstützt werden und ich nicht, was habe ich gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, so Wut im Buch. Ich musste ja die Wohnung verlassen, die ich hatte, weil mein Vater jetzt gekündigt hat. Er hat ja für mich gemietet als Opernstudentin. Und nachher musste ich dann selber schauen, also hat er mir auch die Wohnung gekündigt. Und dann musste ich schauen, dass ich eine Wohnung finde, schauen, dass ich Arbeit finde. Und um das zu machen, musste ich natürlich allerlei Arbeiten machen, die zu tun mit Putzen und so solche Sachen. Und dann nachher hat meine Mutter gefunden, ich sollte doch nach Amerika. Und dann dachte ich, ja gut, dann gehst du nach Amerika, lernen Englisch. Und dann bin ich dort hängen geblieben. Mein Vater und ich, wir haben telefoniert manchmal und bevor er gestorben ist, ganz eigenartig, hat er mir gesagt, Rutli, du musst wissen, ich hatte dich lieb und ich weiss, dass ich dich in vielem vernachlässigt habe. Aber in der Zukunft werde ich mich mehr um dich kümmern und wir möchten Kontakt haben mit dir. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast mich zwar vielfach verrückt gemacht, aber ich habe dich lieb. Ich habe ihn immer geliebt und ich habe meine Mutter immer geliebt. Trotz all diesen Schwierigkeiten, die wir hatten. Also als ich tot, viele Jahre, was mich traurig gemacht hat, ist, ich hätte sie gerne ein bisschen mehr stolz gemacht auf mich und ich glaube nicht, dass ich stolz war von innen. Und das ist für mich vielleicht nicht leicht, das zu denken. Aber man muss auch akzeptieren, die Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie man wollte. Aber auch zu sehen, dass sehr vieles sehr gut gelaufen ist. Der Dürrematt ist ein riesengroßer Baum, der einen grossen Schatten abwirft. Aber wissen Sie, unter einem Baum wachsen Pilze. Und dort hat es einen Trüffel. Und der Trüffel ist das teuerste Pilz. Und ich bin der kleine Trüffel.
Wir verabschieden uns von der Ruth Dürrematt und von der Bibliothek geht es Stegen runter. Der Dürrematt-Experte Michael Fischer geht voraus. Wir kommen in unteren Stock vom Centre Dürrematt. Jetzt sind wir im Neubau, ein grosser, moderner Raum mit langen Betonwänden. Daran hängen etwa 50 Bilder, Federzeichnungen und Ölbilder, die Friedrich Dürrematt gemalt hat. Michael Fischer bleibt vor allem stehen. Letzte Generalversammlung der Eidgenössischen Bankanstalt, heisst es auf dem Schild nebendran, Öl auf Leinwand. Es zeigt eine Tafel von etwa 20 Männern, alle geschallt, die besten Anzüge. Die einen aber liegen am Boden, sie sind tot. Andere heben sich Pistolen an die Schläfe, sie schreiten zum Suizid. Wieder andere haben sich im Hintergrund an den grossen Kronleuchter aufgehängt.
Das ist ein Bild, das 1966 entstanden ist und das nimmt eigentlich Bezug auf ein eigenes Werk von Friedrich Dürrematt, das Theaterstück «Frank der Fünfte», Oper einer Privatbank. Das ist 1958 uraufgeführt worden im Schauspielhaus. Das ist auch sehr eine sehr groteske Komödie über die korrupten Geschäfte von einer Privatbank. Und das Bild ist eines der wenigen Bilder, das wirklich auch zeitkritisch auf die Schweiz Bezug nimmt. Die anderen Bilder von Friedrich Dürrematt sind oft mit literarischen, mythologischen oder religiösen Motiven gestaltet. Und in diesem Bild nimmt er wirklich Bezug auch auf die Schweiz.
Das ist ein kollektiver Suizid von Bankangestellten. Was will uns das Bild sagen?
Ja, ich denke, aber es ist eigentlich satirisch, grotesk überzeichnet, seine Idee, dass wenn man als Banker ehrlich sein will, dass einem schlussendlich nichts anderes übrig bleibt als der Selbstmord.
Und da sehen wir wieder mal die Dürrematt'sche Groteske, oder, die er überall eigentlich in seinem Werk ja geschildert hat. Er hat ja immer gesagt, er sei eigentlich gern Schweizer. Gleichzeitig hat er aber eben die Schweiz oder eben das Bankensystem in der Schweiz, auch die Armee, hat er immer wieder hart attackiert. Ihm ist jede Heimatdümmelei ein Graus gewesen. Wie war das Verhältnis von Friedrich Dürrematt zu der Schweiz gewesen?
Das war sicher sehr kritisch. Das hat sich kritisch mit der mythischen Vergangenheit der Schweiz auseinandergesetzt. Der Patriotismus, der war ihm völlig fremd. Aber gleichzeitig hat er auch schon eine Liebe zu seinem Heimatland. Vor allem auch zu seiner Herkunft. Das Emmental, die Sprache auch vom Berndeutschen. Das war ihm sehr nahe. Das zeigt sich auch in seinem schriftstellerischen Werk, in seiner Sprache. Und ich glaube, es war einfach für ihn sicher so gewesen, dass es fast eine Notwendigkeit war, dass er musste die Schweiz kritisieren, eben weil er gerne als Schweizer in der Schweiz gelebt hat. Es war auch die Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg, dass die Schweiz sich das nachher zusammengereimt hat, als ob man aus eigenem Verdienst verschont geblieben war von dem Krieg. Also das hat er sicher kritisch betrachtet. Er hat sich mit der Wirtschaft, mit der Bankenwelt kritisch auseinandergesetzt. Auch mit der Schweizer Armee zum Beispiel, wo die Schweizer Armee hat sich selber eine Atombombe basteln. Das hat er absurd gefunden. Er hat sich dann auch eingesetzt für den Zivildienst. Er hat 1969, als er einen Preis bekommen hat von der Stadt Bern, hat er den noch weitergereicht an einen Vorkämpfer vom Zivildienst.
Also er war auch ein Provokateur gewesen.
Ja, er hat sehr gerne provoziert, hat Lust gehabt an der Provokation, ist nachher dann halt auch seinen politischen Gegner als Nestbeschmutzer und Spötter und quasi als Landesverräter abgestempelt worden.
Und wie ist er mit dem umgegangen, wenn ihm Kritik entgegengeschlagen hat?
Ich denke, dass er da wirklich sehr gelassener Humorist war, dass er ihn das nicht sehr weiter gestört hat. Er hat die Provokation gesucht, er wollte die Leute wachrütteln mit seinen zum Teil ein bisschen übertriebenen und pointierten Stellungnahmen. Er war ein Querdenker. Für die Linke war er zu rechts, für die Rechte war er zu links. Zwischen Bank und Stuhl war sein Platz. Und er hat auch nie versucht, mit seiner Literatur irgendwelche politische Programme zu propagieren, sondern hat eigentlich mehr versucht, auch philosophisch sich mit den politischen und gesellschaftlichen Grundwerten unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen und so die Leute zum Nachdenken anzuregen und nicht irgendwelche pfannenfertigen Rezepte liefern, wie man diese Gesellschaft umgestalten sollte.
Wenn der Friedrich Thürmann heute noch leben würde, er ist ja vor 25 Jahren gestorben, was würde er denn heute der Schweiz sagen?
Das Bild von dem kollektiven Selbstmord der Bankiers hat durch die Finanzkrise und den Debakel der UBS sich wieder Aktualität gewonnen. Aber ich denke auch, dass er weltpolitische Veränderungen wird kritisch auch wieder betrachten, wie jetzt zum Beispiel der ganze religiöse Fundamentalismus, der aufgekommen ist nach dem Ende des Kalten Krieges. Ich denke sicher, dass er da weiter Zündstoff hat für Provokationen.
Weil die Welt grotesk geblieben ist.
Genau, also ich meine, sein Humor immer hat sich genährt durch die Groteske und die Tragikkomödie, die sich in der realen Welt abgespielt haben. Er hat das einfach durch seine Bilder umgesetzt und in eine andere Sprache. Aber schlussendlich sind das immer auch verzerrte Spiegelbilder von der Realität.
Friedrich Dürrenmatt war ein scharfsinniger Zeitgeist, ein Querdenker und ein Provokateur. In dieser Rolle hat er sich immer wieder in Zeitungen zitieren lassen. Er ist am Fernsehen auftreten und am Radio, zum Beispiel im März 1984. Da war er zusammen mit dem Charles Grossenbacher, dem damaligen Rüstungschef der Schweizer Armee, Gast bei Moderator Hans Rätz in der Sendung «Persönlich» auf SRF 1. Und sie haben über die Rolle der Schweizer Armee im Zweiten Weltkrieg diskutiert.
Die bewaffnete Neutralität, das ist für meine Hypothese. Ich kann sagen, vielleicht ist Neutralität nur wirkbar, wenn sie unbewaffnet ist.
Es gibt natürlich einen Erfahrungsschatz, Herr Dürrenmatt. Die unbewaffnete Neutralität war nicht so erfolgreich wie die bewaffnete.
Das war genauso erfolgreich. Schaut mal Dänemark an.
Ja, die sind sehr erfolgreich.
Die haben sich überrollen.
Ja, und dann?
Ja, und dann?
Kann das ein Erfolgserlebnis sein?
Vielleicht für die, die sind gerade so grosse Patrioten. Stellt euch vor, die Schweiz wäre angegriffen worden. Da wären wir in der grotesken Lage gewesen, dass die Armee sich gerettet hat in Redwy und das Schweizer Volk wäre überrollt worden. Das hätte wahrscheinlich die Heldentaten gemacht im Widerstand. Die Armee wäre in den Alpen gewesen. Das war doch eine ganz groteske Strategie, die man dann gemacht hat. Ja, vielleicht eine sehr listige.
es war auch eine Leistung unter den damaligen Verhältnissen, die einzige mögliche. Aber heute haben wir ja diese Strategie.
Ja, aber stellt euch vor, dass ich heute also nicht sagen, es sei ein Erfahrungssatz. Die Erfahrung, wir hätten eine Strategie entwickelt, wo wir eigentlich das Schweizer Volk hätte ausgeliefert hätten. Dann wäre ich in Sicherheit gewesen, in den Alpen.
Ja. Ich würde sagen, in einer relativen Sicherheit. Ja. In der Armee sind ja nicht nur die Dienst tun.
Natürlich.
Die ganze Familie, ich bin überzeugt.
Ja, die hätten
sich nicht in diesem Regie nur stillgehalten und gewartet
haben. Ja, aber es ist ein gespenstischer Gedanke. Die Armee hat sich, vor allem hat sich die Armee wollen retten, nicht das Volk.
Der Friedrich Dürrematt hat mit seinen Provokationen die Lacher meistens auf seiner Seite. Aber beim politischen Establishment ist der Dichter aus Neuenburg mit seinen pointierten Äußerungen häufig schlecht angekommen. Ein letztes Mal hat sich das 1990 gezeigt, im Zusammenhang mit seiner vermutlich berühmtesten Rede, in der, wo er die Schweiz mit einem Gefängnis verglichen hat. Wo der Friedrich Dürrematt die Rede hält, ist die Schweiz gerade durch eine ganze Reihe von politischen Skandalen erschüttert worden. Kopprücktritt, Fischeskandal, das Auffliegen der Geheimarmee P26. Es ist Donnerstagabend, 22. November 1990, am Gottlieb-Duttweiler-Institut zu Rüeschlikon bei Zürich. Der Friedrich Dürrematt hält Laudatio zu Ehren von Václav Havel, dem damaligen Staatspräsidenten der Tschechoslowakei. Der kommt an diesem Abend den Gottlieb-Duttweiler-Preis über für seine Verdienste als dissidenten Schriftsteller in seiner Heimat zur Zeit des Kommunismus. Der Preis ist mit 100'000 Franken dotiert. Im Publikum sitzt viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur.
Sehr geehrter Herr Staatspräsident, lieber Václav Havel.
Der Friedrich Dürrematt würdigt dem Václav Havel seinen Einsatz für die Freiheit und Demokratie in der Tschechoslowakei. Seine kompromisslose Kritik an der kommunistischen Diktatur, die dazu geführt hat, dass er immer wieder ins Gefängnis
musste. Indem sie die Möglichkeit, sich ins Ausland abzusetzen, ablehnten, die Strafe auf sich nahmen und ins Gefängnis gingen. Dadurch erreichten sie den Sturz eines Regimes.
Und heute sei die Tschechoslowakei eine Demokratie. Und jetzt kommt der erste Hammer von dem Abend. Nicht nur in der kommunistischen Tschechoslowakei hat es Dissidenten gegeben, die man verfolgt hat. Nein, die gäbe es bis heute auch in der freien Schweiz. Die Dissidenten in der Schweiz sind Dienstverweigerer. Wenn jemand aus politischen Gründen nicht ins Militär ging,
dann fällt in der Schweiz auf den politischen Dienstverweigerer die ganze Strenge des Gerichts, wie es auf sie in der Tschechoslowakei fiel.
Totenstille im Saal. Irritation. Anstatt den höheren Gast aus dem Ausland in der helvetischen Freiheit zu begrüssen, behauptet Friedrich Dürrematt, es gebe in der Schweiz politische Häftlinge. Ja, es kommt noch dicker. Das Publikum kommt zu hören über, dass die Schweiz, die stolz ist auf Freiheit und Demokratie, gar nicht die Sozialrepublik sei, wo sie gern wäre. Die Schweiz sei eine Groteske, vergleichbar mit einem Gefängnis.
Die Schweiz als Gefängnis. Eins war ziemlich anders als die Gefängnisse, in denen sie waren, lieber Václav Havel. Ein Gefängnis, wohinein sich die Schweizer geflüchtet haben.
Weil die Schweizerinnen und Schweizer Angst haben vor dem Ausland, haben sie aus ihrem Land ein grosses Gefängnis gemacht. Nur dort drin fühlen sie sich frei.
Freier als alle anderen Menschen. Frei als Gefangene im Gefängnis ihrer Neutralität.
Der Applaus täuscht. Viele der Honoratioren im Publikum beben nämlich vor Wut. Der Friedrich Dürrematt hat vor dem Gast aus dem Ausland einen wichtigen Teil des Schweizer Selbstverständnisses lächerlich gemacht. Die Freiheit, Demokratie und Neutralität. Im Nachgang zu der Rede hagelt es von verschiedenen Seiten Kritik. Im Dürrematt sind Auftritte geschmacklos, unverschämt, völlig verfehlt. Da höre ich den Spass auf. In der allgemeinen Aufregung geht unter, dass der Vergleich mit dem Gefängnis humorvoll gemeint war. Eine bewusste Überzeichnung, eine Satire. Drei Wochen später leitet sich die Entrüstung. Am 14. Dezember stirbt der Friedrich Dürrematt in Neuenburg an einem Herzversagen, kurz vor seinem 70. Geburtstag. In den Zeitungen, wo erst gerade noch mit viel Druckerschwärze über Sinn und Unsinn von der Gefängnismetapher debattiert worden ist, stehen jetzt lange Würdigungen. Der Friedrich Dürrematt sei ein grosser Schweizer Dramatiker gsi, heisst es, ein Weltmodellbauer, ja, das Gewissen der Nation. Und oft mal ist vergessen, dass der geniale Querdenker die wirtschaftliche und politische Elite vom Land mit seinem scharfen Stachel immer wieder gestochen hat. Das letzte Mal in der Gefängnisrede, kurz vor seinem Tod. Jetzt aber sind alle, von links bis rechts, vor allem eins. Stolz. Stolz auf ihren Dichter. Der Friedrich Dürrematt als nationales Monument.
Was mich persönlich am meisten beeindruckt, ist, dass sie in seinem schriftstellerischen und bildnerischen Werk zugleich so einen kindlichen und auch zutiefst philosophischen Geist zum Ausdruck kommt. Er hat sich die Freiheit herausgenommen, mit den Welten, die er in seiner Fantasie erschaffen hat, zu spielen und grosse Kunst zu produzieren.
Mein Vater und ich, wir hatten massive Schwierigkeiten. Aber als Künstlerin habe ich viel profitiert. Als Künstlerin hat er mir viel gegeben.
Ich bin gar nicht ein trauriger Mensch. Ich finde, zu lachen, das ist das, was das Schönste ist am Menschen. Ich lache gern.
Dürrematt, Mensch und Monument. Das war die Sendung Doppelpunkt über Friedrich Dürrematt, der gestern vor 25 Jahren mit knapp 70 gestorben ist. Wenn ihr jetzt so richtig Lust auf Dürrematt habt, bekommen, wieder mal möchtet schauen und hören, was da alles rausgekommen ist von ihm, dann geht mal schauen, srfs.ch. Da gibt es ein Hörspiel «Mondfinsternis» und das ist eine frühe Fassung vom später so erfolgreichen Theaterstück «Der Besuch der Alten Dame». Und es gibt noch mehr morgen Abend auf SRF 2 beispielsweise. Der Richter und sein Henker mit dem Polizeikommissar, mit dem Hans Berlach, unter der Regie von Maximilian Schell. Das ist morgen 5 vor 12 in der Nacht zu sehen und zu hören auf SRF 2.
SRF 1 Doppelpunkt.
Ja, und
eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.